Und das ist wirklich sensationell, dass die ganze Welt dahin kommt und dass dort in so einer sexuell aufgeladenen Stimmung es trotzdem nicht zu Übergriffen kommt, dass jeder sich da frei fühlen kann und so. Das ist schon unheimlich wertvoll.
Und jetzt ist es eher wieder mittiger und schneller und wieder mehr Maschinenmusik.
Also ich würde mal sagen, die Welt braucht Love. Und warum soll es nicht eine Love Parade wieder geben? Am besten weltweit.
Es hilft nichts, diese Aggressionsspiralen immer weiter rauf zu drehen, den Hass, die Ablehnung, die Ausgrenzung, weil die Welt, die dann dadurch entsteht, die wird noch nicht mal den Leuten gefallen, die sich was davon versprochen haben.
Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Electronic Germany, der Podcast zum Buch von Christian Arndt mit DJ EastEnders.
Und mit mir, Christian Arndt. Es ist übrigens Folge 20, sowas wie ein Jubiläum. Genauer gesagt endet hiermit unsere zweite Staffel.
Christian, wir sind heute in Frankfurt am Main.
Wir sind in Frankfurt und wir reden wieder mal nur über Berlin. Genauer gesagt, wir reden über Berlin und Frankfurt, nämlich Zweiraumwohnungen. Die waren gerade beim Hessischen Rundfunk zu Gast und dort habe ich sie auch zum Interview getroffen. Und das andere Thema ist
Rave the Planet, aka Love Parade.
Aktion von Dr. Motte. Er will die Love Parade zurückbringen. Nach wie vielen Jahren?
Ja, nach 30, 31 Jahren. Und wir waren ja beide am Schauplatz in Berlin, nämlich der Mall of Berlin, wo zwei Container stehen und dazwischen so eine, ja, sieht eigentlich aus wie eine Kunstinstallation, die Straße des 17. Juni und kleine Manneken drauf. Was hat es damit auf sich?
Ja, das sieht so ziemlich genau aus, als wie so eine, früher so eine Modelleisenbahn im H0-Maßstab. Und da sind lauter kleine Männlein, die kommen aus einem 3D-Drucker und das Konzept nennt sich Fundraving. Das läuft schon eine ganze Weile. Bis jetzt, aktuellster Stand vom Wochenende, vom letzten Wochenende, 20.000 Mannequin sind verkauft. Und verkauft heißt in dem Fall als Förderung für eine neue Love Parade, die natürlich nicht so heißen darf, sondern...
Ja, Rave the Planet wird es heißen oder ist der Arbeitstitel, denn Dr. Motte hat gesagt, er will erstmal ausloten, ob die Leute überhaupt so eine neue Love Parade haben wollen. Dann habe ich ihn bei dem ersten Termin der Vorstellung auch gleich gefragt, Mensch, wann könnte das denn dann sein? Wird es überhaupt noch was 2020 oder wie sieht's mit dem Termin aus? Da hat er sich ziemlich bedeckt gehalten und wupp, heute kam die Pressemitteilung, Termin steht fest. Rave the Planet Parade soll am 10. Juli, Achtung, 2021 stattfinden, also erst im Sommer in einem Jahr. Ob das jetzt irgendwie was mit den Corona-Absagen diverser Veranstaltungen zu tun hat oder einfach der ganzen Gründungs GmbH auch Planungssicherheit gibt. Jedenfalls gibt es jetzt wirklich mehr Zeit für die Vorbereitung und zunächst mal muss ja auch überhaupt ausgelotet werden, ob das mit dem Fundraving-Prozess oder mit dieser Idee funktioniert.
Genau. Der Termin steht nämlich unter einem ganz klitzekleinen Vorbehalt. Es müssen mindestens 1,5 Millionen Euro zusammenkommen und davon sind die Fundraver im Moment noch ein ganzes Stück entfernt. Sie wollen es aber noch bis zum Jahresende erreichen, dieses Ziel. Ich halte das auch für durchaus plausibel, denn die Sympathien sind sehr groß für die Veranstaltung. Wir haben ja selber ein bisschen rumgefragt. Zuletzt auch, mit wem hast du gesprochen?
Ich habe mit Eva B. gesprochen, das habt ihr im vergangenen Podcast gehört. Und ich habe in der Zwischenzeit auch mit DJ Jaucho gesprochen, der auch bei der ersten Veranstaltung anwesend war und natürlich auch ein alter Kumpel ist von Dr. Motte aus den 90ern. Und Jaucho hat sich da auch verhalten geäußert, was das betrifft. Aber das hört ihr dann in einer der nächsten Podcast-Ausgaben. DJ Jaucho ist mit bürgerlichem Namen Oliver Marquardt, ist der Halbbruder.
Von Sven Marquardt.
Von Sven Marquardt und ist auch derjenige, der, wie in diversen Interviews von Sven wiederum nachzuhören ist, der den Sven überhaupt erst dazu gebracht hat, Türsteher zu werden, beziehungsweise in die Clubkultur Berlins einzutauchen, denn Jauche hat damals schon aufgelegt und wie sich diese Geschichte genau abgespielt hat damals, das hört ihr, wie gesagt, in einer der nächsten Ausgaben dieses Podcasts.
Sehr spannend. Ich wiederum habe das Vergnügen gehabt, ein Interview machen zu dürfen mit Zweiraumwohnungen. Das sind Inga Humpe und Tommy Eckert, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum, Bandjubiläum feiern. Letztes Jahr hatten wir ja schon 30 Jahre Techno in Berlin, obwohl es eigentlich, wenn man ganz genau rechnet, vielleicht auch schon ein Ticken länger ist. Und auch die beiden habe ich gefragt, was sie von einer neuen Love Parade halten. Aber das sagen sie euch gleich selber.
Schlaf oder Tod, es kommt ein Morgenrot, so bleiben wie es ist, nichts muss so bleiben wie es ist, weil ich das seh, wenn ich Wiesen seh, will ich nicht hier weg.
Dieses Jahr feiert ihr 20 Jahre Zweiraumwohnung. Was hat sich denn verändert und was ist gleich geblieben? Ihr seid ja sehr mit der Clubkultur verbandelt. Was fällt euch da spontan ein?
Also gleich geblieben ist natürlich in Berlin immer wieder die Anziehung auch der Stadt, dass die Leute in die Stadt kommen, weil die Clubkultur dort eben vielfältig ist und groß ist. Und das ist eben so in den 90er Jahren angefangen mit der Love Parade. Und zieht sich ja bis heute ins Berghain hin. Und wir waren neulich mal wieder im Berghain. Das ist wirklich sensationell, dass die ganze Welt da hinkommt und dass dort in so einer sexuell aufgeladenen Stimmung es trotzdem nicht zu Übergriffen kommt, dass jeder sich da frei fühlen kann und so. Das ist schon unheimlich wertvoll. Und das ist auch wirklich seit 30 Jahren, glaube ich, gleich wichtig und gleich gut. Aber verändert hat sich natürlich auch eine Menge.
Der Sound ist jetzt wieder anders geworden, ist jetzt eigentlich wieder so ein Vielleicht ist es auch die erste Retro-Stimmung so im Techno-Sound, dass der Sound wieder schneller und härter geworden ist. Es war eine Zeit lang fast ein bisschen gemütlich mit dieser Deep House-Welle, die es so auch im Pop-Bereich gab, war es in den Clubs auch oft so, dass nach dieser Minimal-Zeit eigentlich so ein fetter, schwerer, gemütlicher Sound war. Und jetzt ist es eher wieder mittiger und schneller und wieder mehr Maschinenmusik. Und da gibt es auch viele Frauen, die das auflegen, Emily Lanz und so. Mhm. Und also die Szene ist lebendig, aber
es hat sich natürlich auch so stimmungsmäßig viel verändert. Ne? Wir haben damals, also vor 30 Jahren, haben wir gedacht, der Weltfrieden naht und wir sind mittendrin und wir sind ein Teil davon. Wir gestalten das mit und heute kämpfen wir alle gegen rechts und das ist eben wirklich anders. Und dafür gibt es aber auch eine größere politische aktive Gesellschaft eben. Es gibt viele junge Leute, die politisch aktiv sind und das ist natürlich auch was Gutes.
Du hast mir schon die Frage vorweggenommen. Es gab ja in Berlin auch sehr bunte und sehr lebendige Initiativen, Zug der Liebe, AfD wegbassen. Seht ihr euch auch als Teil immer noch dieser Bewegung? Seid ihr da aktiv auch?
Ja, also ja. AfD wegbassen waren wir zum Beispiel bis zum Brandenburger Tor davor, auch um die Polizei noch mal einmal außen rum, wo dann also alle da im Grünstreifen standen und versuchten, diese AfD-Veranstaltung vom Brandenburger Tor zu stören. Das muss sein, weil das geht irgendwie nicht, wie die sich die Rechten da die Räume verschaffen und immer so tun, als wären sie da irgendwie sozusagen im Auftrag des vermeintlichen Volkes unterwegs. Und da muss man auch gegenhalten. Und ich glaube, es werden noch immer mehr, die jetzt dagegenhalten, weil eine Zeit lang hat man gehofft, dass das vielleicht so ein vorübergehender Stromfeuer von irgendeiner irrlichternden Idee ist, aber das ist es eben nicht und umso mehr muss man dagegenhalten.
Und es ist ja auch leider so, dass diese rechte Bewegung weltweit ist und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns orientieren, also wem kann man vertrauen und wem nicht. Und ich glaube, dass man den Rechten eben auf keinen Fall vertrauen kann, weil die Methoden anwenden, um die Leute für sich zu gewinnen. Und diese Methoden sind Angstmethoden und diese Methoden sind Einschüchterung. Und das ist alles das Gegenteil von dem, was uns wichtig ist. Sowas wie Gleichberechtigung, sowas wie eine Gesellschaft, die auch für Schwächere da ist. Das sind alles die Sachen, die uns wichtig sind und wogegen die Rechten sind. Und das muss unbedingt deutlich werden, immer mehr.
Kann Musik da was bewirken? Aber
ja, es ist halt indirekt in den Texten drin. Also bei zum Beispiel Hier sind wir alle geht es eigentlich im Prinzip darum, das ist jetzt natürlich jetzt nicht kein Politpropagandastück, aber es geht um ein Gesellschaftsbild, wo es darum geht, dass wir sozusagen alle in einem Boot sitzen und wir müssen alle miteinander auskommen. Wir müssen sogar mit den Rechten irgendwie auskommen. Es hilft nichts, wenn man die jetzt sozusagen irgendwie versucht, irgendwie zu
vom Boot runterzuschmeißen, das geht eben nicht.
Nicht funktionieren. Trotzdem muss man die davor abhalten, dass sie da die Löcher ins Boot reinhämmern und dann gehen nämlich alle unter. Es hilft nichts, diese Aggressionsspiralen immer weiter rauf zu drehen, den Hass, die Ablehnung, die Ausgrenzung, weil die Welt, die dann dadurch entsteht, die wird noch nicht mal den Leuten gefallen, die sich was davon versprochen haben, weil das einfach eine hässliche Welt wird.
Mhm. Sprechen wir mal von anderen Dingen, von schönen Dingen, beziehungsweise von Dingen, die hoffentlich schön bleiben. Wir hatten es ja eben schon auch von den Veränderungen in der Clubkultur in Berlin, also im Rhein-Main-Gebiet. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sind wir so ein bisschen leidtragend. Sieht es relativ mau aus, muss man ganz ehrlich sagen, dass die Clubkultur mit von wenigen Ausnahmen wie Robert Johnson, Tanzhaus West, gibt es noch wenige Clubs, die, sag mal, eure Musik und diesen erweiterten Style zelebrieren. In Berlin gibt es noch sehr viele. Aber gleichwohl werden auch da die Räume knapper. Geht ihr noch aus? Das Berghain ist schon gefallen. Habt ihr Lieblingsclubs? Sind die bedroht? Bleiben die?
Naja, es gibt schon, die Griesmühle hat gerade geschlossen. Es gibt schon Clubs, die wieder schließen. Das sind trotzdem, glaube ich, Bewegungen, die man nicht wirklich aufhalten kann. Natürlich kann man sich dafür einsetzen, aber man sieht dabei, dass Clubkultur vielleicht eben auch wirklich etwas ist, was eine Gesellschaft sich leisten können muss. Und es gibt offensichtlich dann härtere Zeiten, wo die Gesellschaft sich das nicht mehr leistet. Ich meine, es gibt wahrscheinlich in New York auch diese Art von Clubs, die, wo wir jetzt von sprechen, von Robert Johnson oder von Berghain und so, die gibt es gar nicht mehr in Städten wie in New York oder in Tokio. Oder vielleicht gibt es sie doch auch in einer Form von Underground-Clubs. Die müssen immer wieder neu entstehen. Es muss immer wieder Leute geben, die die dann an irgendeiner anderen Stelle wieder öffnen. Und da werden auch alle wieder hingehen und wir auch.
Und immerhin haben aber auch, gibt es ja auch so so Coups wie von den Bar 25 Leuten, die sich da auch in der Stadtmitte mit dem Mörchenpark installieren konnten, weil sie das geschafft haben, auch diesen Kulturaspekt in der Clubkultur zu sehen und versuchen ja auch bewusst da etwas zu machen, was also auch was mit Essen gehen zu tun hat und was an Feiertagen, was mit familiengeeigneten Events, die dann da am Fluss passieren können, zu tun hat. Und auch das Berghain macht ja mit der Kantine am Berghain auch viel Kultur. Und ich finde auch, dass man da das Bewusstsein behalten sollte, dass das einfach ein Teil der Kultur ist und dass das zum Teil vielleicht eine Off-Kultur ist, aber die ist trotzdem sehr wichtig.
Mhm. Ihr habt ja, um jetzt mal wieder so ein bisschen Lokalkolorit reinzubringen, ihr habt 2011 auch mal hier mit dem Hessischen Rundfunk, mit dem Sinfonieorchester zusammen das Music Discovery Project bestritten. Paul van Dyk, der für euch Remix gemacht hat, war auch mal dabei. Verändern solche Crossover-Projekte auch euer eigenes Arbeiten? Und kann Clubmusik auch in diesem Klassik-Kontext funktionieren? Auf breiterer Front, würdet ihr das begrüßen oder...
Also da gibt es sicherlich viele Überschneidungen, auch gerade was zum Beispiel Moritz von Oswald macht, ne, ein Berliner Technomusiker, der sehr viel auch so Crossover-Sachen macht, mit dem Molvér, mit dem Trompeter oder mit dem Pianisten, ich glaube Tiziano, jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, ne? Der also viel so Sachen macht, wo er immer wieder diese Verbindung herstellt, das ist toll und für uns war das damals mit dem Music Discovery Projekt auch ein ganz tolles Erlebnis zu sehen, selber zu sehen, bei der eigenen Musik, die man auf die Bühne bringt, wie man etwas schafft, was man vorher unglaublich hält, das dann hört und wenn man es dann live bringt, auch wieder dieses Erlebnis in den Gesichtern der Menschen, der Zuhörer sehen kann, die sozusagen etwas erleben, was sie eben so noch nicht gekannt haben. Das ist ein ganz toller Moment.
Das war jetzt, ich habe jetzt leider eure Performance nicht erlebt, aber bei Paul van Dyk war es tatsächlich so, dass dann dieser Moment des Erkennens, also man schwimmt irgendwie mit, da wurde Holst, die Planeten wurde da gespielt und das war schon sehr toll. Und auf einmal kommt dann Foreign Angel und da hast du gemerkt, dass es so die eine Hälfte des Publikums, die das Stück kannte, ist völlig ausgerastet. Und ich stelle mir vor, dass es bei euch dann so ähnlich gewesen sein könnte. Also nimmt man da was mit anderen Worten, was auch sozusagen nachhaltig das eigene Schaffen beeinflusst?
Auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall sagen, weil wir haben zum Beispiel gemerkt, dass wir das sehr anregend fanden, insgesamt, also da Musikrichtungen zusammenzubringen, die vorher ungehört waren und auch so eine Einmaligkeit haben an so einem Abend. Und wir finden es auch, gerade wieder mit Eva Menasse, mit der Schriftstellerin gesprochen und mit Theresa Enzensberger, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich mehr zusammenarbeiten. Die verschiedenen Künste sozusagen, auch die Schriftsteller müssen noch mehr mit den Musikern zusammenarbeiten und eben die Clubleute noch mehr mit den Filmern. Wir müssen eigentlich noch bewusster zusammenarbeiten. Das bringt auch so eine Erfahrung.
Ja, das bringt mich dann schon fast zur Abschlussfrage. Was könnte denn sozusagen das Nächste sein, was für Zweiraumwohnungen erreicht werden kann, wenn, abgesehen jetzt mal von der anstehenden Tour, die ist ja nun gebucht, habt ihr da schon Ideen, wie es weitergeht?
Ja, wir haben jetzt gerade so geplant und arbeiten an der Idee, die wir auch mit Helene Hegemann zusammen entwickelt haben, die ja auch das Video zu dem letzten Song gemacht hat. Und bei dieser Idee geht es eigentlich um einen Film und es soll eine Art Anti-Musical werden mit der Musik von uns. Wir haben es Anti-Musical genannt, damit gleich klar ist, weil beim Musical denkt man immer so ein bisschen an einen bunten Abend mit Zuckerguss. Und das soll es genau nicht sein. Aber gut, so diese Filme dauern natürlich immer ewig, bis die in Realität umgesetzt sind. Also es ist nicht etwas, was wir, glaube ich, in diesem Herbst erwarten können.
Okay. Letzte Frage noch. Ihr habt ja relativ viele Remixes auch beauftragt und seid sehr in dieser Szene, in dieser Kultur drin. Gibt es einen Lieblingsremix oder Leute, mit denen ihr immer wieder gerne zusammenarbeitet?
Also da gibt es einige. Wir haben natürlich mit Westbam immer viel zusammen gemacht, mit Ricardo Villalobos, mit Paul Kalkbrenner würden wir gerne wieder was machen und mit DJ Kotze natürlich auch sensationell. Die Zusammenarbeit mit den Remixern ist immer richtig toll, weil das natürlich klasse ist, wenn die, wie die sich damit beschäftigen, was die daraus machen. Und also vielleicht, wir haben ja sogar überlegt, ob wir nochmal ein reines Remix-Album rausbringen. Alte Kollegen und ein paar neue Fragen. Gerne mal ein paar Frauen auch.
Ja, stimmt. Ja,
für uns ist natürlich das besonders interessant, weil wir uns ja so als Band eigentlich sehen, als, sagen wir mal, wir machen Lieder und wir nehmen die Inspiration aus der Clubmusik und machen diesen Crossover. Ja, und da ist es natürlich besonders interessant zu sehen, wie machen das jetzt die DJs und Elektroniker, die noch ganz viel mehr als wir zu Hause sozusagen in der Clubmusik zu Hause sind. Wie weit können die das Rad sozusagen noch weiter drehen? Und das ist einfach immer wieder interessant und es zeigt auch, wie viel eigentlich mit Musik möglich ist.
Noch die allerletzte Frage. Braucht Berlin noch eine Love Parade? Es gibt ja gerade eine große Aktion und der Tagesspiegel, glaube ich, oder die Morgenpost hat voten lassen. Die Leute, viele sind dafür. Es gibt dieses Fundraving von Motte. Glaubt ihr, dass es nochmal eine Love Parade geben wird?
Also ich würde mal sagen, die Welt braucht Love. Und warum soll es nicht eine Love Parade wieder geben? Am besten weltweit.
Ja, vielleicht zum weltweiten Tag.
Ja.
Ja, das finde ich ist doch eine super charmante Idee, ein weltweiter Tag der Liebe. In dem Zusammenhang sollte man vielleicht nochmal erwähnen, dass es ja den Zug der Liebe schon lange gibt und der wird in diesem Jahr 5 Jahre alt und der wird auch wieder stattfinden. Gerade wurde nämlich das Datum bekannt gegeben, 22. August. Das können wir also schon mal uns merken, Stefan. Und jetzt wollen wir aber nochmal über eine andere Geschichte reden.
Okay, jetzt waren wir am Wochenende sogar gemeinsam mal in Berlin bei einer, naja, Clubveranstaltung, kann man fast gar nicht sagen, weil es doch sehr speziell war, was sich da abgespielt hat, im Hamburger Bahnhof. Da muss man zuerst mal erklären, Hamburger Bahnhof ist wirklich ziemlich in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs, ist eine große Ausstellungshalle. Dort ist aber im Moment eine Soundinstallation zu bewundern, die leider demnächst schon wieder abbauen muss. Aber zu einer der letzten Veranstaltungen gab es am vergangenen Wochenende einen sogenannten DJ-Battle. Und diese Anlage ist keine ganz normale Anlage, sondern eine Function One-Anlage. Sowas, was also auch im Berghain steht und in den besseren Clubs dieser Welt, weil diese Anlagen sind sozusagen das Nonplusultra unter allen Anlagen.
So. Allerdings war die Raumakustik ein bisschen herausfordernd, möchte ich mal sagen. Hat ein bisschen suppig geklungen, hat aber der ganzen, dem ganzen Spaßvergnügen überhaupt keinen Abbruch getan, denn die DJ Battle wurde von 2 Künstlerbrüderpaaren gefeiert, die da heißen Carsten und Olaf Nikolai, also die Nikolai Bros und die anderen.
Die anderen sind die Gebrüder Lepok, und zwar Robert und Ronald Lepok, also sozusagen in gewisser Weise Düsseldorfer Kunstszene gegen Leipzig und Leipziger Kunstszene. Olaf Nikolai betreibt das Raster No-Ton-Label, oder ich glaube, die machen das sogar zusammen. Nee, sorry.
Genau,
und er heißt Carsten Nikolai betreibt das Raster No-Ton-Label und Carsten Nikolai ist unter anderem bekannt als Komponist. Alva Noto, aber er hat auch zum Beispiel Filmmusik komponiert und er hat viele Preise gewonnen für den Revenant-Soundtrack zusammen mit Ryoichi Sakamoto.
Großartig, also quasi 2 Generationen der elektronischen Musik. Das war auch eine ziemlich lustige Veranstaltung. Allerdings muss man auch sagen, ach, wichtig noch zu erwähnen, in der Jury saßen unter anderem 2 sehr illustre Herren, die man auch unter dem Namen Mode Selector ganz gut kennt. Die Jury angeleitet hat Max Dax. Und wer war noch dabei?
Mascha Querella, Musikerin, Singer-Songwriterin, die bildende Künstlerin Susan Phillips aus Schottland, hat 2010 Turner-Preis gewonnen für Soundinstallationen. Und dann gab es noch Mo Loschelder als weiteres weibliches Jurymitglied. So, das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass da diese Jury einfach sozusagen begutachten sollte, wie aufgelegt wird. Es gab so verschiedene Kriterien, die wurden vorher auch vorgestellt und das Ganze.
Das waren die Kriterien der International Skating Union.
Auweia.
Ehrlich gesagt muss man ein paar Abstriche machen, weil weder, muss ich ganz ehrlich sagen, war das jetzt großer Turntablism par excellence, noch war die Musik dazu angetan, ein Berghain-Publikum in Ekstase zu versetzen. Es war eher so ein kleines Skurrilitätenkabinett, unter anderem mit einem legendären Klassiker von Foyer des Arts, der da heißt Hubschrauber-Einsatz. Mhm. Also die hatten sehr viel Humor, das Publikum hatte sehr viel Spaß und ich glaube, am Ende hat wer gewonnen?
Die Gebrüder Nicolai.
Zumindest ist das, was man uns so gespiegelt hat.
Und die Gebrüder Lipok haben als ersten Tune einen Titel von M.I.A. gespielt, fand ich schon mal sehr cool. Und ich habe dann vorne am DJ-Pult auch gesehen, dass der eine von den beiden eine Menge Vinyl-Singles auch wirklich aus den 70ern vor sich drapiert hat. Unter anderem den Titel Jeans On. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der war. Ich weiß nur, dass das, als ich...
David Dundas.
Das und ist einer meiner... Auch. Das ist echt, das ist einer meiner, als Kind meiner ersten Pop-Singles war, die ich so bewusst wahrgenommen hatte.
Ja, also es war, wie gesagt, das war eine Reise durch, ich würde mal sagen, 4 Jahrzehnte, wie manche Radiosender ja behaupten, das Beste aus den 70er, 80er, 90ern und den Nullerjahren. Das haben die 4 ungleichen Brüder auf jeden Fall hingekriegt. Man sollte vielleicht noch 2 Sätze zu der Kulisse sagen, in der das stattfand. Das war ja nicht nur eine Soundanlage, sondern das war eine Art moderne Interpretation des Pergamon-Altars. Und das hieß Bergama Stereo von einem türkischen Künstler, der, wie heißt?
Cevdet Erek.
Ganz genau. Und Bergama ist das türkische Wort für Pergamon. Und mich hat Bergama natürlich auch an Berghain erinnert. Und im Berghain, wie gesagt, gibt es ja eine Function One-Anlage. Also ich bin ja ein sehr assoziativer Mensch. Ich weiß nicht, ob das wirklich gemeint war, aber ich fand das irgendwie jedenfalls ganz passend.
Nee, und ich finde, auch von der Location her hat das jetzt gezeigt, dass jetzt zum zweiten Mal in Berlin, nachdem es ja vor kurzem ein Festival gab in der Philharmonie, von Stefan Goldmann kuratiert, dass es auf jeden Fall ein Publikum gibt für elektronische Musikevents respektive Clubgeschichten in eher einem Kunstkontext außerhalb von Clubs. Das heißt also, vielleicht kriegt man dadurch auch Leute wieder zu Clubveranstaltungen oder zu Veranstaltungen mit DJs, die normalerweise sagen würden, ach, ich bin irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu alt, in den Club zu gehen oder mir ist es da zu verraucht oder mir geht es da zu spät los, weil das DJ-Battle ging schon um 21 Uhr los. Also da kann man nochmal was draus machen aus dem Format.
Absolut. Wir hatten das ja in Frankfurt auch schon mal und da hat kein Geringerer gespielt als Wolfgang Vogt war da und aus Berlin eine der herausragenden weiblichen DJs.
Ellen Alien muss das gewesen
ganz
sein.
Ganz genau, okay. Ellen Alien. Und das war tatsächlich im Städel, also in dem ehrwürdigen, zwar im Neubau, aber im Städel-Museum. Also da gibt es offensichtlich eine Affinität zwischen der sogenannten Hochkultur und der Clubkultur. Und ich glaube, auch Leute, die längst gar nicht mehr oder nur noch sehr selten in Clubs gehen, können sich für sowas begeistern. Und let's face it, Techno ist keine Jugendbewegung mehr, sondern mittlerweile eine 3-Generationen-Veranstaltung.
So, wir haben eigentlich euch noch ein paar Infos versprochen. Es gibt noch eine Geschichte, über die wir eventuell schon beim letzten Podcast gesprochen haben. Haben wir das?
Nicht eventuell, wir haben ganz bestimmt schon mal drüber gesprochen, oder? Oder haben wir nicht?
Also jedenfalls war dieses Event schon mal Thema. Also man muss ja sagen, wir nehmen diesen Podcast heute auf an einem Tag, an dem diverse Veranstaltungen, Großveranstaltungen wegen Corona gerade abgesagt wurden. Das heißt also, wie sich das weiterentwickelt, ist im Moment noch vollkommen unklar und vor allem auch, wie sich das Corona-Thema wie weit sich das in den Sommer hineinzieht mit Absagen, ist natürlich auch vollkommen im Dunkeln. Wir reden jetzt über den Love Family Park. Der hätte stattfinden sollen im Sommer. Genauer Termin in Rüsselsheim wäre gewesen oder ist immer noch angedacht?
Ja, der Termin ist der 18. Juli. Und da haben sich auch schon illustre Gäste angesagt, nämlich Amelie Lenz, Boris Brecher, Nina Kravitz, Richie Hortin und natürlich der Baba Sven Väth.
Das ist, Juli ist ja der Festivalmonat schlechthin mit dem Melt Festival. Das Melt Festival hat gerade angekündigt, dass es einen Pre-Party-Tag geben wird, der vom Robert Johnson in Offenbach kuratiert wird auf dem Melt-Gelände. Okay. Das ist auch eine Meldung aus den vergangenen Tagen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück nach Rüsselsheim und dem Love Family Park. Christian war letztes Jahr da und hat aus erster Hand gehört, dass es in diesem Jahr Probleme gibt mit eben den Parteien in Rüsselsheim, die gesagt haben, naja, wir haben da irgendwie Vorbehalte. Wie sieht es genau aus?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Stadt Rüsselsheim das Event sehr positiv bewertet hat. Wir hatten ja letztes Jahr als Headliner Solomon und Sven Väth. Und zumindest Sven Väth ist für dieses Jahr eigentlich auch schon wieder gebucht gewesen. Und aus der Ecke erreichte mich dann auch eine Information, die ich dann halt auch direkt mit den Machern besprechen wollte. Hintergrund ist folgender. Die untere Naturschutzbehörde hat auf Betreiben einiger Lokalpolitiker sich daran erinnert, dass es sich bei den Mainvorland, so heißt dieses Grasland direkt am Mainufer in Rüsselsheim, um ein Naturschutzgebiet handelt. Das war insofern etwas interessant, weil an demselben Ort vorher schon der Hessentag stattgefunden hat, also 10 Tage, mehrere Millionen Besucher sind über dieses Gelände getrampelt. Es findet dort jedes Jahr ein Oldtimer-Festival statt mit 3000 rostenden und ölenden Autos. Naja gut, ich will jetzt mal nicht sagen, dass die rosten und ölen, aber auf jeden Fall haben die ein gewisses Gewicht und die stehen eben auch auf dieser Wiese. Und plötzlich waren Naturschutzauflagen da, die man vorher, konnte man drüber hinwegsehen. Auf einmal hieß es, das kann nicht mehr stattfinden.
Jetzt gibt es aber zumindest die gute Nachricht, nach einer Stadtverordnetenversammlung in Rüsselsheim heißt es nun, Stand Anfang März, der Love Family Park am 18. Juli darf unter Vorbehalt stattfinden. Hat der Magistrat beschlossen, allerdings ja unter dem Vorbehalt, dass das Land Hessen keine Einwände gegen die Veranstaltung geltend macht. So sagt es die Stadt Rüsselsheim. Und das ist ja erstmal eine positive Nachricht. Hast du dazu noch weitere Reaktionen bekommen?
Naja, ich finde es ganz lustig, dass man sagt, unter dem Vorbehalt, dass das Land Hessen keine Einwände hat, denn wie gesagt, die untere Naturschutzbehörde, das ist in dem Fall das Regierungspräsidium Darmstadt, hatte ja Einwände. Dann hat man eine Situation sozusagen eskaliert eins höher. Und jetzt werden wir mal sehen, wie technofreundlich das Land Hessen ist. Immerhin eine schwarz-grüne Regierung. Und es geht auch gar nicht darum, hier den Naturschutz gegen die, ich sag mal, Jugendkultur, wobei man den Aspekt, wie gesagt, unter Vorbehalt sehen muss, gegeneinander auszuspielen, sondern es geht darum, einfach nicht mit zweierlei Maß zu messen. Das hat mich ehrlich gesagt wirklich geärgert. Deswegen habe ich auch einen Artikel darüber geschrieben, den man auch im Internet noch finden kann. Dass es einfach nicht nachvollziehbar ist, warum ein Hessentag da stattfinden kann und die Stadt Rüsselsheim ja auch aktiv den Veranstalter, das ist Cosmopop, dieses Gelände angeboten hat, die ja gerade erst aus Hanau, wo auch wegen Naturschutzauflagen der Love Family Park nicht mehr stattfinden kann, dort erst verjagt, in Anführungszeichen, verjagt, verscheucht wurden. Und jetzt möchten die natürlich nicht, dann, nachdem sie viel Geld investiert haben in die Orga, möchten sie natürlich nicht nochmal einen neuen Veranstaltungsort finden müssen.
Ja, im Moment ist natürlich vieles im Fluss wegen eben des Coronavirus, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt auf, ja, auch große Musikveranstaltungen, auf die Frankfurter Musikmesse, die Stand heute noch nicht abgesagt ist, obwohl wir das schon irgendwie befürchten, die Frankfurter Musikmesse hätte stattfinden sollen am 1. April oder ab dem 1. April.
Richtig.
Hat, wie im letzten Jahr auch, ich war selbst dort, immer auch noch einen kleinen, aber feinen DJ-Bereich, wo man sich informieren kann über die Neuigkeiten in der Technik des Auflegens, der diverse Mischpulte, aber auch dem großen Thema Musikstreaming für DJs, das wäre interessant gewesen. Ob das jetzt alles stattfindet, wissen wir im Moment noch nicht. Ich befürchte, es wird auch abgesagt werden.
Naja, nachdem jetzt die ITB abgesagt ist, die Leipziger Buchmesse per heute abgesagt wurde, die Frankfurter Messe Light and Building in den Herbst verschoben wurde, ist eigentlich fast zu erwarten, dass das passiert. Kleiner Nebenaspekt ist, dass eigentlich das MoMEM, das Museum for Modern Electronic Music, eine Art Pop-up-Eröffnung haben sollte zur Musikmesse. Und danach sieht es allerdings im Moment nicht aus.
Ich habe gar nicht irgendwie glauben können, dass du das Moment jetzt doch nochmal hier in diese Podcast-Ausgabe reinbringst.
Der Running Gag. Ja, du weißt, ich bin ein großer Verfechter. Ich bin wirklich immer nach wie vor von der Idee begeistert. Bei aller Skepsis und bei aller, ich sag mal, bei allen Bedenken, aber wie gesagt, von Bedenken ist Kultur noch nie vorangekommen. Ich glaube da schon noch dran. Es scheint aber eben, wie gesagt, da diverse Probleme zu geben. Ich würde sagen, wir halten jetzt mal den Ball flach und warten auf Neuigkeiten. Stand heute sieht es nicht so aus, aber da die Musikmesse vielleicht sowieso nicht stattfindet, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Kleiner Nachklapp noch zum Love Family Park, und dann sind wir auch schon fast am Ende für heute. Fand ich sehr lustig. Ich bin ja normalerweise nicht der allergrößte Fan der Jungen Union, aber ein Herr Torben Giese hat sich in die Debatte um das Love Family Park Festival eingeschaltet mit einer ganz lustigen Maßnahme, und zwar zusammen mit der Aktion Clean the Park möchte man noch einmal das Gelände absuchen. Und was finden?
Das möchte ich auch mal wissen, was man da finden möchte. Vielleicht irgendwie Coronaviren? Nee, lieber nicht.
Um Gottes Willen, keine Coronaviren, sondern es war wohl so, dass einer der Hauptgründe, die gegen das Festival ins Feld geführt werden, war, dass mit großem Brimborium 3 Wochen wohlgemerkt, 3 Wochen nach dem Love Family Park 2018 Umweltschützer, besonders engagierte Umweltfreunde, das Gelände abgesucht haben, und sie haben gefunden ein Zigarettenpäckchen, Kabelbinderreste, einen Kronkorken von Bitburger, allerdings wird auf dem Festival gar kein Bitburger ausgeschenkt, und eine zertretene Dose sowie einige Zigarettenstummel. Daraus hat man dann sozusagen eine Unvereinbarkeit zwischen Naturschutz und Techno-Festival konstruiert. Dazu muss man sagen, es ist öffentliches Gelände. Mhm. Und im Sommer sitzen da Leute und machen was Leute halt so machen am Main. Und das kennen wir aus Frankfurt. Wie sieht's da aus?
Naja, okay, also wir drücken jetzt die Daumen, dass die ganze Geschichte irgendwie über die Bühne gehen kann. 18. Juli wäre der Termin für den Love Family Park.
Jo.
Auch im Juli das Melt-Festival mit einem Pre-Party-Tag, 24 Stunden lang Robert-Johnson-Sound, aber in Gräfenhainichen, Ferropolis, also Melt-Festival.
Wo ist denn das?
Zwischen Leipzig und Berlin.
Hey, das ist sozusagen das neue Zentrum der elektronischen Musik.
Ich glaube, das Melt-Festival, ist ja sozusagen wirklich mittlerweile. Ja. Nein, diese Partygeschichte ist insofern neu, dass das Robert Johnson da den Zuschlag bekommen hat, das wirklich zu kuratieren. Mhm. Und die haben sich das, glaube ich, deshalb, sie haben das deshalb hingekriegt, weil sie letztes Jahr diese tollen Geburtstagspartys veranstaltet haben zu ihrem eigenen Robert Johnson-Jubiläum, und zwar nicht nur in Offenbach, sondern eben auch in der Else in Berlin, so als Tagesveranstaltung, was wirklich sehr schön war.
Ganz großes Kino. Apropos, wir reden ja immer nur vom Club Sterben. Aber diese Woche kam eine Nachricht, auch diese Woche, das ist eine Woche der absolut heißen Nachrichten, dass es in Frankfurt einen neuen Club geben wird. Und zwar?
Ich habe mir den Namen irgendwie nicht gemerkt. Ich habe mir nur gemerkt, wer ihn betreiben wird, und zwar Adi Goldmann, eine bekannte Figur in der Frankfurter Kultur-, Kunst- und Gastronomie-, aber auch Clubszene.
Und zwar an einer ganz besonderen Location, nämlich dem ehemaligen Kinka Meha Meha Club.
In der Hanauer Landstraße. Und wir haben es beide noch nicht geschafft, da hinzugehen. Wir werden es demnächst sicherlich mal hinkriegen und werden dann berichten, was da so los war.
Also jedenfalls ist das, was man bis jetzt gesehen hat an Fotos und auch Adis eigenes persönliches Outfit, lässt mich eher an Ken Kesey und die Merry Pranksters denken, als an ein Techno-Event-Raum. Aber es geht auch nicht nur um Techno, also es wird ein sehr bunter und bestimmt spannender Club Davon werden wir vielleicht auch in Zukunft mehr erzählen. Ich glaube nicht, dass es ein sehr technolastiger Laden wird, aber es wird auf jeden Fall die Frankfurter Clublandschaft bereichern.
Naja, und wenn wir jetzt schon bei Neuigkeiten sind, wir haben in der letzten Ausgabe berichtet über ja, das drohende Ende der Griesmühle. Rest in Peace kann man nur sagen. Die Griesmühle hat mittlerweile ihr Programm eingestellt. Die Griesmühlenveranstaltungen wie Mother's Finest sind in die alte Münze gewandert, ein Teil. Der andere Teil ist im Polygon gelandet, im Wiesenweg zwischen Lichtenberg und Friedrichshain. Griesmühle, ob die jemals in dieser alten Form nochmal wieder aufleben kann, ist total unklar. Wie gesagt, die Veranstaltungen, die Veranstalter aus der Griesmühle verteilen sich jetzt auf die alte Münze und das Polygon. Berlin, der Hauptstadt der Clubs, wo im Moment natürlich alles geschlossen ist. Aber es sind nur wenige Minuten, bevor diese neue Initiative startet. United We Stream, angeregt von der Club Commission und des Reclaim Your Club Netzwerks, zusammen auch mit Arte Concert. Also in wenigen Minuten geht's jetzt los aus dem Watergate. Berliner Clubs vereinen sich, denn ihre Existenz ist bedroht. Auf unitedwestream.berlin bringen sie nun den größten digitalen Club der Welt zu uns nach Hause. Kein Schlange stehen, hat jemand geschrieben. Kein Dresscode. Reclaim Your Club rettet die Berliner Clubkultur. Der größte Club der Welt öffnet seine Touren. United We Stream streamt ab jetzt die ganze Vielfalt der Berliner Clubszene im Shutdown. Zeig dich solidarisch, tanze und spende mit auf United We Stream. Und heute hat Sascha Disselkamp, der Betreiber des Sage Clubs, in einem Interview im Tagesspiegel Folgendes gesagt. Auf die Frage, Herr Disselkamp, wie genau ist die Schließung des Sage Club und des KitKat Clubs abgelaufen, musste die Polizei kommen. Zitat, der Sage Club hatte am vergangenen Donnerstag zuletzt auf. Meine beiden Kompagnons und ich hatten versucht, alle Beteiligten einzubinden. Wir haben auch die Band gefragt, die extra angereist war. Aber die wollten das durchziehen, obwohl uns schon klar war, dass es das vorerst letzte Mal sein würde. Wie war es im weltberühmten KitKat Club? Der hatte sich schon vor 3 Wochen auf eine Schließung vorbereitet, nachdem eine erste größere Gruppe von Gästen aus Italien abgesagt hatte. Vergangenen Freitag und Samstag war der Club dann nur für Personal und ein paar Freunde des Hauses offen. Wir haben die Party live im Internet übertragen. Was hat man da sehen können? Eigentlich kaum mehr als ein DJ, der zwischen Klopapier und Desinfektionsmitteln stand. Hier und da sind Leute durchs Bild gerannt und haben getanzt. Die Club Commission, unser Verband, plant aber Ähnliches im großen Stil mit vielen verschiedenen Clubs. Das hatten wir ja schon erwähnt. United We Stream.
Ich glaube, damit sind wir am Ende. Das war jetzt echt ein XXL-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet Lust, ihn bis zu Ende anzuhören. Schreibt uns gerne, gebt uns Feedback, lasst uns wissen, ob es euch gefallen hat, Sachen, über die ihr gerne mehr hören würdet. Und damit würde ich sagen, Stefan, lassen wir es mal gut sein für heute.
Und an welche Adresse soll man da schreiben, wenn man schreiben will?
Naja, electronicgermany.com.
Okay.
Also Website, Facebook, Instagram, ihr wisst schon, wo ihr uns findet. Ansonsten in die Shownotes gucken.
Alles klar. Bis demnächst.
Mach's gut, Stefan.
Ciao, alles Gute.
Ciao.
Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.